Ja, ich darf jetzt den Predigtext vorlesen. Der steht in 1. Mose 4, die Verse 1 bis 16a. Adam schlief mit seiner Frau Eva. Sie wurde schwanger und brachte Kain zur Welt. Da sagte sie, mit Hilfe des Herrn habe ich einen Sohn bekommen. Danach brachte sie seinen Bruder Abel zur Welt. Abel wurde Hirte und Kain wurde Ackerbauer. Eines Tages brachte Kain dem Herrn von dem Ertrag seines Feldes eine Opfergabe dar. Auch Abel brachte ein Opfer dar, die erstgeborenen Tiere seiner Herde und ihr Fett. Der Herr schaute wohlwollend auf Abel und sein Opfer, doch Kain und sein Opfer schaute er nicht wohlwollend an. Da packte Kain der Zorn und er blickte finster zu Boden. Der Herr fragte Kain, warum bist du so zornig? Warum blickst du zu Boden? Ist es nicht so? Wenn du Gutes planst, kannst du den Blick frei erheben. Hast du jedoch nichts Gutes im Sinn, dann lauert die Sünde an der Tür. Sie lockt dich, aber du darfst ihr nicht nachgeben. Kain sagte zu seinem Bruder Abel, lass uns aufs Feld gehen. Als sie auf dem Feld waren, fiel Kain über seinen Bruder Abel her und erschlug ihn. Da sagte der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Kain antwortete, das weiß ich nicht. Bin ich dazu da, auf meinen Bruder Acht zu geben? Der Herr entgegnete ihm, was hast du getan? Das Blut deines Bruders schreit vom Ackerboden zu mir. Verflucht sollst du sein, verbannt vom Ackerboden, denn deine Hand ist mit seinem Blut getränkt. Wenn du ihn bearbeitest, wird er dir künftig keinen Ertrag mehr bringen. Du wirst ein heimatloser Flüchtling sein und von Ort zu Ort ziehen. Kain erwiderte dem Herr, diese Strafe ist zu schwer für mich. Du verjagst mich vom Ackerland und verbannst mich aus deiner Gegenwart. Als heimatloser Flüchtling muss ich von Ort zu Ort ziehen. Jeder, dem ich begegne, kann mich erschlagen. Der Herr antwortete, das soll nicht geschehen. Wer Kain tötet, dem soll es siebenfach gerecht werden. Der Herr machte ein Zeichen an Kain. Niemand, der ihm begegnete, durfte ihn töten. Kain zog fort, weg vom Herrn, und ließ sich im Land Nod nieder. Das liegt östlich des Garten Edens.
Ich verstehe einfach nicht, der ist einfach abgehauen. So einfach weg. Bei Nacht und Nebel. Und er lässt sein ganzes Leben zurück. Alles, was er sich aufgebaut hat, ist plötzlich an nichts. Einfach weg. Seine Farm, sein Acker, seine Pflanzen, sein Leben, einfach so weggeworfen. Und ich muss euch eins sagen, was er nicht alles geschafft hatte. Beste Produkte. Das sind ja auch weltweit die großen Handelsketten gekommen und haben gesagt, das sind die Früchte. Ökologisch einwandfrei. Fair Trade, das Beste, was auf dem Markt ist. Sie standen förmlich Schlange bei ihm und kauften. Das waren die großen Produkte. Und jetzt ist er weg. Einfach so alles verlassen. Gut, ich muss sagen, er hat es nie einfach gehabt im Leben. Ich meine, dann gibt es mal Hagelschlag. Da gab es Missernten, da war er sauer. Da musste er Kredite aufnehmen. Aber dann hat er es immer wieder probiert und probiert. Und es ging dann auch immer weiter. Es war einfach gut. Und dann ist er auf einmal weg. Einfach so verschwunden. Macht man das? So einfach weglaufen? Abhauen? Ach so, ihr seid ja noch gar nicht im Bild, worum es geht. Es geht um Kain. Kain ist ein guter Kumpel von mir. Wir sind eigentlich fast Nachbarn, so 12 Kilometer auseinander habe ich so meine Nachbarn, kleine Farm. Und da wohne ich. Und wir treffen uns öfters mal so, wenn wir Zeit haben, abends auf 1, 2, 3 Gläser Bier und reden über Gott und die Welt und Gott und lassen uns einfach gut gehen, ja? Er ist eigentlich ein ehrwürdiger Mensch, ein guter Bürger. Da lässt sich eigentlich normalerweise nichts drauf kommen. Aber dann war es umso merkwürdiger, als er vor ein paar Tagen, es war schon recht spät am Abend, ich wollte gerade so zumachen, meine Haustür, da steht er zu mir, vor mir. Unrasiert, Jacke halb offen, wirren Blick und murmelt nur etwas von Scheiß Bruder. Und ich denke, was hast du denn? Komm doch mal rein. Und er war so richtig zornig innerlich und ich habe ihn reingeholt und dann platzt es aus ihm heraus und sagt, immer dieser Abel, der ist immer die Nummer 1, dabei ist er mein kleiner Bruder. Immer kriegt er das Bessere. Nie Missernten. Bei ihm seine Schafe, die kommen nicht um, wenn Gewitter ist. Die bringt er einfach in den Stall rein. Immer dieser Abel. Hat auch noch die schönere Frau geheiratet. Ich halte das nicht mehr aus mit dir. Und dann erzählt er mir, was an dem Mittag passiert war. Erntedanktag. Erntedank. Und ich kenne den keinen. Der ist auf sowas nicht vorbereitet. Sein Bruder Abel, klar, der hat, also man muss sagen, bei uns im Lande, wenn dann Erntedanktag ist, dann hat man von dem, was man hat, was man geerntet hat, das Beste sozusagen Gott geschenkt. Ich weiß genau, wie der Abel das gemacht hat. Er hat schon 3 Monate vorher überlegt, welches Lamm nehme ich und bringe es Gott in diese Kirche und danke Gott für meine große Schafherde. Und Kain, völlig klar, Kain ist so ein Kurzfristiger, dem fiel wahrscheinlich morgens erst ein, hoppla, es ist ja Erntedanktag, sammel schnell irgendetwas zusammen von deinen Geräten, die du hast, von deinen Früchten, die du hast, dann geht er durch den Keller und bringt das zu Gott und legt es auf den Altar. Und dann sagt er mir, weißt du, ich habe den Eindruck, dass Gott den Abel auch viel lieber hat als ich. Und ich sage mal halblang, das glaube ich dir nicht. Doch, sagt er. Weil einmal hat er immer mehr Glück als ich. Dem geht es immer viel besser als mir. Ja, aber du hast doch alles. Du hast diese große Farm. Du hast, ja, aber Gott liebt den mehr. Wie kommst du da drauf? Und dann erzählt er mir, wie sie dort den Altar geschmückt haben. Er seinen, hier auf der einen Seite. Diese Früchte, die er so schnell zusammengesucht hat, dort hingelegt und wollte dann gerade anfangen zu beten. Und dann sagt er, ich schaue da rüber zu dem Abel und sehe, der betet wie ein Weltmeister. Der springt da rum und singt 1000-mal Halleluja. Dem kommt das Glück richtig aus den Ohren heraus. Und ich habe so den Eindruck, dass oben über seinem Altar der Himmel so richtig aufging. Bei mir war es grau, sagt er, und dort war es schön. So ein Kerl. Gott hat ihn lieber als mich. Und schon verschwand er. Der Kain aus meinem Haus. Raus in die Nacht. Es war Neumond. Finsternis. Es war still. Totenstill. Und auf einmal höre ich ihn. Diesen Todesschrei. Grausam. Wenn ich daran denke, kriege ich jetzt noch eine Gänsehaut. Kain, wo ist dein Bruder Abel? Ich habe Abel seither nicht wieder gesehen. Ich bin am nächsten Morgen dann zum Acker rübergegangen, vom Kain, und habe gesehen, dass da so Erde war, lockere Erde. Ich will nichts sagen, aber ich habe so meine Vermutungen. Und den Kain? Den habe ich auch nicht mehr gesehen. Der war einfach weg. Kain, wo bist du? Kain, wo ist dein Bruder? Kain, das war einer, ja, ich weiß es, der war gezeichnet von seiner Arbeit. Dem konnte man das ansehen an seinen Händen. Die waren zerschürft, die waren verarbeitet. Sein Gesicht braun gebrannt vor der Sonne. Aber einfach wegschmeißen? Einfach so? Aus Neid? Ich habe ihn viel später wieder getroffen übrigens. Da saß er, ich kann mir gar nicht glauben, ich war unterwegs, saß halt weit weg in so einem Graben und ich hätte ihn fast nicht erkannt, weil er so, ja, so fertig aussah. Der hatte so einen Blick drauf, als wäre er ständig in Angst, in den Schrecken und durcheinander und weiß er nicht mehr, wo sein Zuhause ist. Ich habe ihn angesprochen, Kain, was ist mit dir? Und dann kommt es wieder raus aus ihm und er sagt, du, ich wollte das nicht. Das ist einfach so über mich gekommen. Ich wollte das doch nicht. Und jetzt habe ich alles verloren. Meinen Bruder, meine Farm, mich selber. Ich bin doch jetzt eigentlich selber totgeweiht. Gott wird mich richtig bestrafen. Er wird mich hassen dafür. Ich habe keinen gesagt, das kann ich verstehen, dass Gott jetzt sauer ist auf dich. Das kann ich verstehen, dass alles vorüber ist jetzt. Aber dann habe ich ihm gezeigt, du sitzt genau neben einem kleinen Bach. Und habe ihm gesagt, schau mal, in diesem Bach ist schönes Wasser. Meinst du, dass Gott nicht nochmal eine Chance für dich hat? Meinst du, dass Gott es nicht nochmal mit dir probieren kann? Du kannst das nicht ungeschehen machen, was dir passiert ist. Du kannst nicht ungeschehen machen, wo du Schuld auf dich geladen hast. Aber vielleicht gibst du Gott noch einmal eine Chance und dann habe ich ihn gewaschen. Den Kain, das Gesicht, die Hände und die Füße. Und habe ihm gesagt, Kain, komm doch zurück. Und er sagte, ich kann nicht mehr. Ich habe alles verloren. Und ich habe große Angst vor Gott. Aber wenn Gott mir doch mal ein Zeichen gebe, dass er mich trotzdem mag. Und ich glaube, dass Gott ihm so ein Zeichen gegeben hat. Denn dort am Wegesrand, wo er saß, jetzt frisch gereinigt, da standen zwei Hölzer und die passten einfach gut zusammen. Als ein Zeichen. Das Zeichen des Kreuzes. Kain, auch dieses Kreuz ist für dich. So konnte ich ihm sagen, das ist dein Zeichen. Du kannst deine Schuld nicht ungeschehen machen. Du kannst deinen Bruder nicht ins Leben zurückholen. Du kannst deine Gedanken, deine Flucht, deine Sorgen nicht wegnehmen. Aber sieh auf dieses Kreuz und denke daran, Gott steht dir trotzdem zur Seite. Wie kann ich das so sagen? Weil ich so den Kain auch in mir kenne. Nicht, dass ich schon mal jemanden umgebracht hätte. Keine Angst. Aber so jemand kaltgestellt oder mit Blicken abgestraft. Und das schon. Dinge, die ich nicht mehr zurechtbringen konnte, die in meiner Seele zu Hause sind. Und da bin ich froh über dieses Zeichen des Kreuzes, weil da Gott sagt, schau mal, ich sehe auf das Kreuz. Und ich sehe, dass du nicht schuldlos bist. Ich sehe, dass ihr jenseits von Eden wohnt. Aber ich lasse dich nicht fallen. Trotz allem. Und das tut er. Er reinigt einen Kain. Er gibt dieses Zeichen des Kreuzes. Und schenkt das Licht der Auferstehung in das Herz von einem jeden von uns. Auf der Flucht sein, das kennt man ja. Etwas ausgefressen haben und sich dann hineinstürzen, sogar in Sozialarbeit, in Engagement und sonst was. Aber davon geht die Schuld nicht weg. Ich darf kommen zu Gott, sagen, Herr, ich habe Unrecht getan. Vergib mir. Und dann sagt Gott, ja, ich vergebe dir. Ich stehe an deiner Seite. Du bist ein Mensch voller Schuld, aber du bist begnadigt. Ein begnadigter Sünder. Kain. Wo ist dein Bruder Abel? Das Blut von ihm steigt zu mir zum Himmel, hat Gott gesagt. Und dann sagt er bei Gott, ich mache ein Zeichen, dass man dir kein Unrecht tun wird. Denn ich, der Herr, bin dein Gott. So möchte ich mit uns beten. Jesus Christus, wir sind gezeichnet von unserem Leben, von dem, was uns widerfahren ist, was wir selbst erlebt haben, wo wir selber Dinge getan haben, die dir nicht entsprechen. Wir sind gezeichnet von Unruhe im Herzen. Wir bringen dir das alle hin und bitten dich um deine Vergebung. Und wir sehen auf das Zeichen des Kreuzes und bitten dich, schenke uns den Glauben daran, dass du uns gnädig bist. Gezeichnet vom Kreuz, gezeichnet vom Segen Gottes, gezeichnet vom Frieden des Herrn. Amen.
Ja, jetzt sind wir an der Stelle des Gottesdienstes angekommen, wo es zum Kreuzfeuer geht. Und es sind noch nicht so viele Fragen da, wie ich gerade gesehen habe. Deswegen auch nochmal die Aufforderung, Sie können gerne immer noch Fragen stellen. sli.do/mela, einfach wenn Sie irgendwelche Fragen zur Predigt haben, einfach dort reinschreiben. Und Sie können sonst auch gerne Fragen hochvoten, wenn Sie die auch besonders spannend finden. Der Holger hat jetzt eine Minute Zeit, um diese Frage zu beantworten. Genau, und ich würde sagen, wir fangen mal direkt mit der ersten Frage an. Wird Abel im Himmel nicht wütend auf seinen Bruder sein? Werden sie sich im Himmel wieder vertragen?
Also das will ich doch stark hoffen. Aber ich denke, er wird ihm schon die Leviten lesen, weil ihm ist ja ganz viel Leben abhanden gekommen. Und da würde ich ihn auch richtig verstehen. Und dann, weil der Himmel ja ewig ist, denke ich, irgendwann werden die versöhnt leben und sagen, komm, Schwamm drüber, was soll's.
Das war eine schnelle Antwort. Wir haben tatsächlich keine weiteren Fragen. Also es ist heute ein sehr kurzes Kreuzfeuer gewesen. Also hast du scheinbar sehr gut gepredigt, ist bei den Leuten angekommen. Ja, dann würde ich sagen, übergebe ich das Wort an dich und du darfst zum Gebet weitermachen.
Ja, danke schön auch.
Ah, warte, sorry, es sind noch Fragen reingekommen. Auf die Schnelle. Dann, ich fühle mich eigentlich nicht schuldig. Ist das dann alles okay?
Also die Frage ist ja, ob Schuld ein Gefühl ist oder ob du dem, was du irgendwie was ausgefressen hast oder so, ob du dann weißt, da habe ich Unrecht getan. Also auch wenn ich das nicht so fühle. Also, aber das ist ja trotzdem Unrecht, wenn ich Unrecht getan habe. Und dann weiß ich das auch. Und wenn ich es nicht weiß und nicht fühle, dann habe ich auch kein Unrecht getan. Dann muss ich mich auch nicht schlecht fühlen dabei, logischerweise.
Okay. Also. Dann ist ja noch eine Frage, wer oder was wurde gezeichnet in Bezug auf Gottesdienstthema?
Also gezeichnet war ja der Kain sowieso durch sein Leben, durch seine Arbeit. Und dann war er gezeichnet negativ eigentlich durch seine Schuld, weil er dann, so heißt es ja in diesem Bibeltext, so unstet und flüchtig heißt das so im Luthertext. Also er war ständig hin und her gerissen, so in Panikmodus sozusagen. Ich kann die Leute nicht mehr unter die Augen treten, obwohl wahrscheinlich hier einen Mord kaum einer mitgekriegt hat. Aber in ihm war das drin und er war unruhig und hin und her gerissen. Und dann hat er natürlich diese riesige Angst gehabt vor Gott. Also wenn ich einen töte, dann kann mir das ja auch tun. Hat Gott dann überhaupt noch die Möglichkeiten, mich zu beschirmen und zu beschützen? Weil das ist ja unglaublich. Ein Leben ist heilig und ich habe es beiseite geschafft. Und dann kommt Gott in diesem Abschnitt und sagt, ich mache ein Zeichen, ein Keinzeichen an dich dran, wie immer dieses Zeichen aussah. Ich habe das jetzt mal als Kreuz gezeichnet, wird damals gar nicht so gewesen sein. So als Zuspruch Gottes, ja, dir wird es nicht gut gehen, du wirst Plagen haben und dein Gewissen wird immer in Sorge sein, aber du bist gezeichnet von mir, das heißt, dir wird das Gleiche nicht passieren, was du jemand anders getan hast. Das war dieses Zeichen, was Gott ihm gegeben hat. Und es ist ja positiv gezeichnet. Und den Felix haben wir heute gezeichnet mit dem Zeichen des Kreuzes. So, du bist ein Eigentum Gottes, du darfst zu Gott gehören. Und das ist schön so.
Ja, dann haben wir noch die Frage, warum hat Gott nicht vor dem Mond eingegriffen und keiner erklärt, warum er sein Opfer nicht angeschaut hat?
Das ist ja immer eine Frage, warum hat eigentlich der Gott in dem Moment so frei gewählt und sagt, ich schaue lieber mal dieses Opfer von Abel an und das Opfer von Kain eben nicht. Das ist ein großes Rätsel. Ich habe das mal so mitinterpretiert hier mit dem Gemüse, dass es so schnell ruckzuck mal zusammengesortiert hat, weil in der Bibel interessanterweise nämlich steht, dass der Abel von dem Erstling seiner Herde genommen hat. Also so das Beste schenke ich Gott als Dankbarkeit, nicht? Und der bei dem Kain heißt es einfach, Verdammt von den Früchten des Feldes. Also geht mal in einen Kohlenkeller, einen Kartoffelkeller und holt mal Kartoffeln hoch und sagt, na hier hast du es. Es kann sein, dass er mit dem Herzen so nicht ganz dabei war. Und in der Bibel viel später heißt es ja so, wenn du eine Opfergabe bringst, so als Agrarökonom, dann bring das Beste für Gott, das soll Gott gehören, in Dankbarkeit für diesen Segen, den du bekommen hast. Und das hat er vielleicht nicht so getan. Wie er das gesehen hat, ob jetzt, wie sehe ich, ob das Opfer von dem mehr angenommen wird oder nicht, keine Ahnung. Aber das war so, irgendwie kam das so raus, dass der Kain eben fürchterlich von Neid dann gekennzeichnet war und zerfressen war und sagt, das kann doch nicht sein, dass Gott den mehr liebt als mich. Also es gibt ja bei uns Christen vielleicht auch, einer betet mehr und erlebt mehr Erhörungen als ich oder sowas.
Ja, das sprichst du gerade schon an, jetzt nämlich die nächste Frage, hat Gott einige Menschen mehr lieb als andere?
Da müssen wir Gott selber fragen. Also er hat ja immer, das ist jetzt interessant, Gott macht ja immer eine Auswahl, nicht? Er hat zum Beispiel Jakob und Esau, da ist ja auch dieser Geschwisterkonflikt, immer so den Zweitgeborenen, der geht dann weiter. Wir sagen so, der Erste ist so, dass der Mensch, der vorangeht. Oder auch, wo er dann das Volk Israel auswählt, wo er selbst sagt, ihr habt eigentlich nichts Großes zu bieten. Ihr seid sogar das mini-kleine-Mini-Völkchen da. Und ich wähle euch mal aus und da allen Völkern und mit euch mache ich eine große Geschichte. Also da ist Gott schon, dass er selber wählt. Und das macht halt Gott zu Gott, dass er da frei ist. Und ich kann ihm sagen, lieber Gott, hättest du lieber die Hessen erwählt, wäre viel schöner gewesen. Hat er nicht. Da ist er dann frei. Aber trotzdem ist auch dieses Zeichen des Kreuzes, wenn Jesus jetzt kam und sagt, was ich bringe, bringe ich zu allen Menschen, nicht nur dem jüdischen Volk, sondern weit darüber hinaus, über den ganzen Globus, und signalisiere damit, eigentlich liebe ich euch alle und lade eben auch Herrn Felix ein, zu mir in die Gemeinschaft dazuzugehören.
Ja, du hast vorhin schon mal erwähnt gehabt, dass quasi der Abel das Beste seines Angebauten oder beziehungsweise seiner Tiere gebracht hat. Jetzt die nächste Frage, sollte man zum Erntedankfest immer die beste Ernte aussuchen oder doch eher eine bunte Mischung?
Also jetzt muss man sagen, das ist das Erntedankfest von damals gewesen. Heute feiern wir das hier wirklich als Dank. Also man hat damals ja Opfer gebracht, Dankopfer gebracht und dann wirklich das Beste, was man hat, sozusagen dann auf den Altar gelegt und Gott geopfert und gesagt, ich bringe das Beste für dich, Gott, weil ich einfach zeigen will, dass ich dich liebe. Und heute haben wir als Opfer Jesus bekommen, wo Gott sagt, ich opfere meinen Sohn selber. Und trotzdem ist immer die Frage, für was opfere ich eigentlich die meiste Zeit sozusagen? Für mein Smartphone oder für die Segnung für meine Familie? Oder so Sachen. Also hat das Geistliche bei mir die Priorität? Oder ist es irgendwie unter ferner Liefen, wenn alles andere nicht mehr läuft? Deshalb im normalen, sag mal, Kalender, den wir heute gar nicht mehr haben. Wir fangen jetzt mit Montag, der ersten Tag an, ist der Sonntag der erste Tag der Woche. Warum? Weil man den ersten Tag erstmal für Gott hat und sagt, heute feiern wir dich. Gut, das Unkraut im Garten, wir könnten auch im Garten schaffen. Im Büro ist viel liegen geblieben, wir könnten im Büro schaffen. Nein, sagt Gott, das ist jetzt erstmal der Tag. Jetzt feiern wir uns erstmal und dann gibst du das Beste deiner Zeit, Wochenanfang, zu Gott, so wie du das heute machst, den Gottesdienst hier mitgestaltest zum Beispiel. Also du gibst das Beste für Gott. Das Beste ist heute Sonntag.
Ja, hier kommen immer noch ein paar Fragen rein. Eine Frage ist noch, ist es nicht befremdlich, dass Mörder vor Gott vergeben bekommen?
Das ist schon sehr befremdlich. Ich finde, da ist Gott relativ unmenschlich, weil Gott nämlich kein Mensch ist. Also ich weiß nicht, ob ich einem vergeben würde, der meinen Bruder umgebracht hätte. Da müsste ich schon Topfahrer sein, also weiß ich nicht. Aber bei Gott ist das tatsächlich so, dass er sagt, ich vergebe dir deine Schuld. Aber nicht einfach so, naja, du, ist was passiert und jetzt vergebe ich mir ganz locker, sondern wo ich merke, das tut mir jetzt auch leid, so wie auch dem Kain, der dann merkt, ah, du findest keine Ruhe mehr für deine Seele und dann Gott sagt, schau mal, ich bringe Jesus dafür ans Kreuz. Und wir sind dann ja manchmal so in den Tabellen, sagen dann Mörder ist und die ganz Schlimmen und so die Lügner so ein bisschen schlimmer. Und die so ein bisschen Steuererklärungsschmerzen, das sind gar nicht so schlimme, gell? Also wir machen das so Zwischenstufen und Gott sagt, ist eben wie beim Fußball, Zentimeter neben das Tor geschossen von außen, ist halt nicht drin, Zielverfehlung. Aber trotzdem wiegt das natürlich schon schwerer, so ein Leben auf dem Gewissen zu haben. Aber das Erstaunliche ist bei Gott, dass er auch das vergibt. Also seid froh, dass ich nicht Gott bin.
Ja, du hast die nächste Frage eigentlich jetzt gerade schon halb mitbeantwortet. Die wäre nämlich, ob Mord, Verleumdung, Stehlen, Läster etc. Jede Sünde ist doch vor Gott gleich, oder?
Das weiß ich gar nicht mal so, weil er sagt ja schon, das Leben, was ich geschenkt habe, ist etwas Heiliges. Also ein Mensch ist ganz heilig. Das sieht man ja an den 10 Geboten. Wen schützen die? Einmal ist da die Beziehung zu Gott, aber dann schützen die eben den Mitmenschen, die Eheleute, untereinander nicht ehebrechen und dann eben nicht morden, also schützen den anderen vor mir, nicht stehlen. Es geht immer um die Beziehung der Menschen untereinander, weil Gott sagt, jeder Mensch, von der Zeugung bis zum natürlichen Tod, ist ein Ebenbild Gottes. Und er ist so schützenswert, dass da bitte kein Kratzer dran kommen soll. Also, ja.
Dann habe ich noch eine letzte inhaltliche Frage. Was wäre denn heute das beste Opfer für Gott? Du hast ja vorhin schon mal ein paar Sachen erwähnt, aber vielleicht kannst du noch mal ein konkretes sagen.
Zum Beispiel die Zeit. Habe ich Zeit, Bibel zu lesen am Tag? Habe ich Zeit zu beten am Tag? Oder vieles andere ist Priorität. An welcher Stelle steht eigentlich Gott? Also Sie müssten mal auf der Straße rundfragen, nach 10 Geboten. Da kommt das oft raus und ja, nicht morden, nicht stehlen, nicht lügen. Okay, um die ersten Gebote kommt kaum einer drauf, aber das ist so die Priorisierung. Erste Stelle steht, du sollst Gott, den Herrn, lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und den Nächsten wie dich selbst. Du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen. Feiertag heiligen. Das sind sozusagen die ersten Gebote. Das ist so für Gott gesehen die Priorität, wie ist eigentlich unser Verhältnis untereinander. Komme ich erst wieder in dein Bewusstsein, wenn eine Beerdigung ist oder irgendwas, oder täglich? Deshalb ist gut, die 10 Gebote, die ersten 3 Gebote zu verinnerlichen. Die anderen hat man sowieso drauf.
Und jetzt habe ich noch 2 ganz schnelle Fragen. Einmal Kartoffel oder Karotten?
Karotten, wegen des Vitamin A's. Die sind wirklich gut für die Augen und dann kann ich euch viel besser sehen.
Und dann ist hier noch eine Frage, ich weiß nicht, ob du die beantworten kannst, aber wo ist eigentlich der beste Ort, um Feldfrüchte anzubauen?
Um was?
Feldfrüchte anzubauen.
Eindeutig Griesheim, und zwar auf der Westseite. Wunderschöne schwarze Erde, also da lohnt sich's, wenn ihr einer Geld hat. Kauft euch einen Acker, baut dort gute Früchte an und ladet mich zum Essen ein. Top.
Super, vielen Dank für deine ganzen Antworten und auch Ihnen vielen Dank für die ganzen Fragen.